Jesus, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist und dass du jetzt sprechen möchtest. Herr, ich bete, dass du jetzt jedes Herz berührst. Herr, dass du ermutigst, dass du stärkst, dass du erneuerst, dass du inspirierst, dass du uns bewegst. Herr, wir wollen mehr von dir. Wir lieben dich. Wir brauchen dich. Amen. Wir wollen uns heute eine Begebenheit anschauen, die ich als ein Riesen-Highlight in der Bibel sehe. Sehe euch gar nicht. Macht nichts, ich stelle mir das vor. Ein Riesenhighlight. Also, wir kennen alle die Geschichte vom Neuen Testament. Die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Jesus hat Wunder getan, Menschen befreit, geheilt, hat unterrichtet, hat Großes getan. Und alle haben gedacht, die Jünger haben gedacht, jetzt wird er das Königreich aufbauen. Er wird die Römer wegschicken. Er wird Jerusalem wieder aufbauen. Also er wird Israel als Nation wiederherstellen. Und dann ist Jesus gestorben und alles ist kaputt gegangen. Alle Hoffnungen waren Scherbenhaufen. Aber, wie Jesus gesagt hat und wie keiner glauben konnte, er ist wieder auferstanden. Also wenn man sich das vorstellt wie so ein Film oder ein dramatisches Theaterstück, da gibt es oft so einen Spannungsbogen und dann knickt es so ein und dann geht doch noch und dann ist das Ende. Also man könnte denken, hier ist so das Happy End der Geschichte von Jesus. Er ist auferstanden und jetzt trifft er nochmal seine Jünger. Und er begegnet ihnen ein letztes Mal, bevor er in den Himmel zum Vater geht. Wenn wir Menschen verabschieden, besonders wenn sie die Erde verlassen, dann sind oft diese letzten Worte für uns total wichtig und bedeutsam. Wir wollen wissen, was hat er gesagt? Das ist mir wichtig, das will ich mir behalten. Und deswegen haben auch alle, die über Jesus geschrieben haben, darüber geschrieben, was hat er am Schluss gesagt. Und das sind Worte, die so richtig herausfordern. Die Jünger und auch alle, die Jesus nachfolgen, weil Jesus gibt einen ganz wichtigen Auftrag. Und er sagt, also jeder hat es auch ein bisschen anders in Erinnerung oder vielleicht hat Jesus auch länger gesprochen und jeder nimmt ein anderes Stück von dem, was Jesus da gesagt hat. Der Markus erinnert sich, dass Jesus einfach sagt, geht in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, ein großer, ganz, ganz großer Auftrag. Matthäus sagt, ja, er hat uns das gesagt. Er hat doch gesagt, geht hin in die ganze Welt und macht zu Jüngern alle Völker. Ja. Und der Lukas, der hat die Apostelgeschichte geschrieben und der hat immer ganz besonders gut nachgefragt, recherchiert, wurde denn genau gesagt? Wurde da vielleicht noch mehr gesagt, als Matthäus und Markus aufgeschrieben haben? Wer war noch da? Und der hat noch viel mehr dazu aufgeschrieben, was die anderen nicht ganz so fokussiert haben oder nicht ganz so wichtig fanden. Deswegen ist es so toll, dass wir die Bibel haben aus verschiedenen Perspektiven auf das Leben Jesu. Weil wenn ich euch jetzt was erzähle und am Ende frage, was hast du denn mitgenommen, dann sagst du 3 Punkte und du sagst vielleicht 2 von den Punkten und noch einen anderen und du sagst vielleicht einen ganz anderen Punkt, der hier drüben gar nicht so als super wichtig wahrgenommen wurde. Und wenn wir alles zusammennehmen, dann können wir das viel klarer sehen, was Jesus wichtig ist. Okay? Und jetzt wollen wir heute mal anschauen, was sagt denn Lukas? Also, der Markus hat gesagt, Jesus sagt, geht, predigt. Der Matthäus hat gesagt, geht, macht zu Jüngern. Und Lukas sagt, dass Jesus noch viel mehr geredet hat. Und das schauen wir uns an. Also, er war jetzt wieder auferstanden und ist immer wieder seinen Jüngern begegnet. Er war noch nicht aufgefahren in den Himmel. Und er hat gesagt, als er mit ihnen beim Mahl war, da befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen. Hä? Eben hieß es doch, geht. Aber hier sagt er, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten. Das ist ja seltsam, oder? Erstmal überraschend. Er sagt, wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir gehört habt. Denn Johannes, das war der letzte Prophet, der vor Jesus gekommen ist, der hat euch mit Wasser getauft, aber ihr sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Nicht lange nach diesen Tagen. Das kommt jetzt ganz bald, aber darauf müsst ihr warten, sagt Jesus. Und die zusammengekommen waren, die fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Wir hatten ganz viele große politische Fragen. Die konnten sich jetzt oft, konnten sich die Jünger nicht ganz einlassen auf das, worüber Jesus gerade sprechen wollte. Jesus hatte was ganz Tiefes, ganz Persönliches, ganz Wichtiges, was er ihnen sagen wollte. Wartet, der Heilige Geist kommt, der wird euch taufen. Und sie fragen, und dein Reich und die Politik und die Weltgeschichte. Aber Jesus sagt, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das heißt, das kann ich euch nicht sagen. Das werde ich euch jetzt nicht sagen. Aber eins sage ich euch, und er sagt es nochmal. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien bis an das Ende der Erde. Ah, hier kommt das Gehen. Das, was für Markus' Ohren und Matthäus' Ohren riesengroß war, das kommt. Aber vorher kommt noch was ganz anderes. Warten. Manchmal ist es so herausfordernd für uns, zu warten. Ich glaube besonders für diese Generation und die folgende, weil alles so schnell geht, wenn wir irgendwas sehen wollen. Ich weiß noch, als ich Kind war, da musste man, also wenn man einen Film gucken wollte, musste man warten, bis der im Fernsehen kommt. Oder man musste eine Videokassette kaufen. Oder man konnte das aufnehmen und später gucken. Aber heute kann man alles streamen. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Man kann in der Mikrowelle das Essen mal machen aus dem Supermarkt und man kann alles sofort haben. Alles. Und deswegen, das ist ein Grund, glaube ich, warum wir verlernt haben zu warten. Deutsche warten ja allgemein nicht so gerne, ne, wenn die Bahn 3 Minuten Verspätung hat. Aber so, ich finde auch überall auf der ganzen Welt ist es schwer geworden zu warten, weil wir gewohnt sind, dass man alles sofort haben kann. Aber bei Gott ist es anders. Der lässt uns gerne warten. Nicht um uns zu ärgern, zu nerven oder zu frustrieren, sondern weil er in uns arbeiten möchte. Das steht so oft in der Bibel und zwar gibt es da ein schönes Wort. Ich weiß nicht, welche Übersetzung ihr benutzt, aber ich liebe dieses, was habe ich neu schätzen gelernt, das Wort harren. Kennt kein Mensch Harry? Harry Potter kenne ich, aber harren, was ist das? Harre auf den Herrn. Das heißt, warte auf den Herrn, aber das ist kein passives Warten. Was bedeutet denn dieses Harren auf den Herrn? Also ich sage mal ein paar Beispiele von wunderschönen Bibelversen, wo Gott uns ermutigt, auf ihn zu harren oder zu warten. Psalm 27, 14. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Doppelt gemoppelt hält besser. Ja, wir können jeden trösten und sagen, ja, sei stark, sei mutig. Aber was ist denn die Grundlage für diese Kraft? Positives Denken, gute Energie, Optimismus bricht zusammen. Optimismus, was kein Fundament hat, ist nichts wert, außer dass man vielleicht für den Augenblick durch die rosarote Brille guckt und sagt, es wird alles gut. Aber es trägt nicht, wenn das Leben schwierig wird. Was uns trägt, ist auf den Herrn zu harren. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Oder Jesaja 40, 31, eine der schönsten Zusagen für Menschen, die kurz vor dem Burnout stehen oder mittendrin sind oder einfach sich kraftlos fühlen. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und dass sie wandeln und nicht müde werden. Manchmal wünschen wir uns das. Boah, ich muss viel mehr machen. Und dann, aber ich habe nicht die Kraft. Mein Vater hat immer gesagt, Leute, wir haben 24 Stunden, wenn viel zu tun war, wenn irgendwie es stressig wurde. Wir haben 24 Stunden und wenn es nötig ist, nehmen wir noch die Nacht dazu. Und manche Menschen leben so, versuchen immer noch mehr in ihren Tag zu packen, noch beschäftigter, noch effizienter, noch krasser. Aber so funktioniert der Mensch nicht. Wir brauchen Ruhe, wir brauchen Schlaf und wir brauchen Zeiten des Wartens, des Harrens auf den Herrn. Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Und das ist auch, was Jesus sagt. Wartet, wartet auf die Verheißung. Dann werdet ihr die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Harren warten, das heißt nicht einfach rumsitzen oder so das Leben leben und abwarten, bis die Kraft endlich kommt. Ich habe das lange gedacht. Ich habe das nicht verstanden. Ich dachte, wenn Gott das irgendwas möchte in meinem Leben tun will, dann wird es schon kommen. Also es war eigentlich ein falscher Optimismus vielleicht. Ich habe gedacht, die Kraft, der kann das ja machen. Der kann das auch machen. Und wie ich gesagt habe, er macht auch so viel. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, Zeiten in unserem Jahr, Zeiten unserer Woche, Zeiten in unserem Tag, Gott weihen und sagen, in dieser Zeit will ich auf Gott harren, dann bekommen wir so eine besondere Begegnung und können auf eine ganz besondere, tiefe und starke Weise Neukraft von Gott empfangen. Das ist umwerfend. Das ist nicht einfach nur ein bisschen Ermutigung oder ein bisschen positives Denken, sondern das ist Kraft. Und das ist, was wir brauchen. Ich sehe so viele kraftlose Christen. Und ich sehe, dass ich jahrelang als kraftloser Christ gelebt habe, durchschnittlich, mit kleinen Ausreißern und auch hier war Begeisterung und da was Tolles und so. Aber Kraft im Sinne von Kraft von der Höhe, das habe ich jetzt kennengelernt, wo ich gelernt habe, vor Gott ruhig zu werden. Und mir ist es so schwer gefallen. Vor einem Jahr hat Gott uns herausgefordert, 3 Tage in seiner Gegenwart zu verbringen. Ich habe gesagt, okay, es war deutlich, ich hatte den Impuls und Jerome hatte den Impuls, wir sollen auf Gott harren, 3 Tage lang. Aber wie macht man das? Und was macht man mit der ganzen Zeit, die man hat? Also was redet man denn so? Ja? Es war wirklich für mich, wenn ich mich, wir haben ja dann das Büro ausgeräumt und einen Gebetsraum draus gemacht und haben versucht, dort so viel Zeit wie möglich zu verbringen, um uns neu Gott zu weihen, um uns neu Gott hinzugeben und zu sagen, alles, was wir sind, alles, was wir haben, das gehört dir. Wir wollen empfangen, was du für uns hast. Wir wollen tun, was du für uns hast. Mach mal, rede mit uns, zeig uns. Und am Anfang war ich echt so ein bisschen lost mit der Zeit. Also ich wusste nicht, wie kann ich wirklich mit Gott in Verbindung kommen? Was kann ich denn reden? Was würde denn sein Herz berühren? Oder ich habe mich so blockiert gefühlt. Und dann habe ich angefangen, erstmal dafür zu beten. Und das will ich euch auch ermutigen. Vielleicht denkt ihr, ihr müsst irgendwie viel Fürbitte machen oder ihr müsst, wenn ihr vor Gott kommt, eure ganzen Anliegen sagen oder ihr müsst, wenn ihr vor Gott kommt, ganz viel Glauben produzieren oder ihr müsst, ich weiß nicht, ich hatte so irgendwie so einen Druck, ich müsste irgendwas und wusste nicht wie. Und dann habe ich angefangen, einfach dafür zu beten. Heiliger Geist, bring mir doch bei, Zeit in deiner Gegenwart zu verbringen. Bring mir doch bei, was heißt denn das, dich zu suchen? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe gedacht, wie können wir denn die Bibel ist voll davon, dass wir Gott suchen sollen. Aber er ist doch überall und sehen können wir ihn auch nicht. Wie können wir ihn denn suchen? Aber das heißt, dass wir uns ausstrecken nach einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und ich habe gesagt, Gott, ich will das. Wenn das möglich ist, wenn irgendwie mehr möglich ist, als ich bisher mit dir erlebt habe, dann wünsche ich mir, das zu erleben. Weil ich merke, dass ich kraftlos geworden bin. Dass mein Glaube so dünn geworden ist, dass ich ganz knapp davor bin, dass ich irgendwas vorspielen muss. Ich bin ja hier als Missionarin, ich bin ja hier als geistliche Leiterin, ich bin ja hier, um Leuten beizubringen, wie sie voller Feuer für dich leben. Und mein Feuer war so ganz nur noch kurz am Glühen, weil ich das vergessen habe, wie man in Gottes Gegenwart Zeit verbringt. Und ich habe angefangen dafür zu beten, Herr, bring mir bei, dich zu lieben, die Zeit mit dir zu genießen. Leg mir Worte in den Mund, die dir gefallen. Hilf mir, mich mit dir zu verbinden. Ich weiß nicht, wie das geht. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch das voll als Gewohnheit haben, jeden Morgen gleich mal voll in Gottes Gegenwart einzutauchen und von ihm alles zu empfangen, was ihr braucht für den Tag, für euer persönliches Leben, für euren Auftrag, für eure Beziehungen. Ich hoffe das. Aber ich glaube, dass 2/3 hier sitzen und sagen, eigentlich weiß ich, dass ich das müsste und sollte, aber ich weiß auch nicht so genau. Und dann will ich euch ermutigen, dass ihr einfach Gott bittet, bring mir das bei, auf dich zu harren, auf dich zu warten. Bring mir bei, mit dir in eine echte Beziehung zu kommen. Denn dann wird Gott euch Kraft geben. Ich habe angefangen, weil ich morgens echt Schwierigkeiten habe, mich zu konzentrieren auf irgendwas, habe ich angefangen, Lieder zu schreiben, die mir und den Kindern helfen sollen, so auf eine richtige Spur zu kommen. Morgens auf dem Weg zur Schule oder so singe ich mit den Kindern Morgengebete. Und eins, das ist eher so für mich gekommen. Und das hat mir voll geholfen, wenn ich in die stille Zeit gehe, einfach den Heiligen Geist einzuladen, mich zu leiten, mich zu führen, mich zu formen, zu füllen und ihn einzuladen, mich zu gebrauchen für den Tag. Und ich habe gedacht, ich sing's einfach mal für euch und ihr dürft es hören und diese Worte zu eurem Gebet machen im Herzen. Vielleicht ist das was, was euch auch hilft morgens. Der Text kommt hier auf die Wand. O Heiliger Geist, komm und forme mich. O Heiliger Geist, komm und fülle mich. O Heiliger Geist, komm und führe mich. O Heiliger Geist, komm, gebrauche mich. Mit meinem ganzen Herzen will ich dich lieben. Mit meinem ganzen Herzen will ich dich loben. Mit meinem ganzen Herzen will ich dich lieben. Mit meinem ganzen Leben will ich dich lobe. O Heiliger Geist, komm und leite mich. O Heiliger Geist, komm und lehre mich. O Heiliger Geist, komm und stärke mich. O Heiliger Geist, komm und sende mich. Mit meinem ganzen Herzen will ich dich lieben. Mit meinem ganzen Leben will ich dich loben. Mit meinem ganzen Herzen will ich dich lieben. Mit meinem ganzen Leben will ich dich loben. Komm, Geist Gottes, und erfülle mich neu. Du bist die Quelle des Lebens. Du veränderst mich und machst mich ganz frei, jeden Tag mit dir zu leben. Komm, Geist Gottes, und erfülle mich neu. Du bist die Quelle des Lebens. Du veränderst mich und machst mich ganz frei, jeden Tag mit dir zu leben. Vielleicht braucht doch ihr so ein kleines Morgenritual oder irgendeinen Text oder irgendwas, was euch hilft, gleich morgens einzutauchen. Egal, wie ihr drauf seid, egal, wie es euch gerade so geht, was eure Gedanken beschäftigt. Ein ganz meditatives Gebet, ein ganz meditatives Lied. Mir hilft es total. Und dann kommen die Worte, dann kommt die Verbindung und dann geht's los und dann habe ich Freude, weil das nicht ich mache, sondern der Heilige Geist, der ist eingeladen, aktiv zu sein in meinem Leben. Und dann kommt Kraft. Das haben auch die Apostel und die Jünger und die Gläubigen in der frühen Gemeinde immer wieder erlebt, dass wenn sie auf Gott gewartet haben, also die haben das dann umgesetzt, was Jesus gesagt hat, Gott sei Dank. Apostelgeschichte 1,14, diese alle hielten einmütig fest am Gebet. Sie kamen zusammen, die hatten Einheit und die haben gebetet, die haben Gottes Gegenwart gesucht. Immer wieder lesen wir das in der Apostelgeschichte. Die kamen zusammen, um zu beten. Die kamen zusammen, um zu beten. Die kamen zusammen, nicht einfach nur um Anliegen vor Gott zu bringen, sondern um seine Gegenwart, um mit ihrem Jesus Gemeinschaft zu haben, um mehr von seiner Kraft zu empfangen, mehr von seiner Weisheit zu empfangen, mehr Wegweisung zu empfangen, um das umzusetzen, den Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. Ein ganz tolles Beispiel ist auch die Gemeinde in Antioch. Das ist ja die Gemeinde, in der die Weltmission geboren wurde. Das ist die Gemeinde, die Paulus auf seine drei Missionsreisen ausgeschickt hat. Die haben nicht einfach gedacht, boah, das wäre so toll, wenn noch mehr Menschen von Jesus hören. Wir müssen Missionare senden. Das war nicht ihr Plan, sondern sie haben Zeit mit Gott verbracht, Zeit in Gottes Gegenwart verbracht. Und sie haben, als sie Gott dienten, gefastet, gebetet, angebetet und dann Zeit genommen, Gott zu hören. Und Gott sprach, sendet mir Paulus und Barnabas aus. Und das hat eine ganz andere Kraft, als wenn wir Menschen versuchen, irgendwas zu produzieren für Gott. Wir sind so beschäftigt, für Gott was zu tun. Und ich glaube, dass Gott es schätzt. Das ist so, wie wenn unser Kind uns ein Bild malt und wir schätzen das. Das ist total schön, dass er das machen möchte, dass er uns Freude machen will. Aber wie toll ist das, wenn meine Kinder fragen, Mama, kannst du mir beibringen, wie man das noch schöner malt? Und dann hinterher kommen ganz andere Kunstwerke zustande. Und so ist es auch mit Gott. Wir dürfen ihn fragen, kannst du mir das beibringen? Und dann können wir ihm noch viel schöner und effizienter dienen. Genau, wir haben das erlebt, nachdem wir angefangen haben, alle Programme abzusagen, alle Bücher wegzutun und einfach, Gott hat uns herausgefordert, 3 Tage in seiner Gegenwart zu verbringen, wo ich erst nicht wusste, wie das geht. Und dann kam so eine neue Freude, neues Feuer, neuer Hunger, neuer Durst und auch neue Kraft, den Auftrag zu erfüllen. Wir haben für Menschen gebetet, eigentlich wie vorher, und plötzlich sind Menschen gesund geworden. Plötzlich haben Menschen, die dämonisch belastet waren, die geistliche Probleme hatten, angefangen zu reagieren, die vorher nie reagiert haben. Plötzlich hat Gott uns ganz anders einsetzen können, wie ein Werkzeug, das geschliffen ist, oder wie ein Fahrzeug, das endlich Benzin hat. Also ja, es macht einfach so einen großen Unterschied. Es macht so einen großen Unterschied. Und Jesus will uns Kraft schenken. Er sagt, ihr werdet Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist sein Plan für seine Kirche. Das ist sein Plan für seine Kirche, nicht nur für die Apostel. Schon im Lukas-Evangelium haben wir gelesen, dass er ihnen Kraft und Vollmacht gab über Dämonen und über Krankheiten. Aber jetzt nochmal auf einem ganz anderen Level. Er will ihnen nicht nur den Heiligen Geist für eine bestimmte Aufgabe geben, sondern der Heilige Geist kommt und er will in den Gläubigen wohnen, in den Jüngern, in den Menschen, die zu Jesus gehören, drinnen wohnen und bleiben. Und er gibt uns Kraft und Vollmacht. Er gibt uns Kraft für unser Leben und er gibt uns auch Kraft und Vollmacht, Gott zu dienen und Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ich habe eine Zeit lang gedacht, dass ich alles erlebt hätte, was es gibt im Glauben. Ich dachte, das ist so das Christsein. Das ist gut. Ich mag das. Ich habe es immer geliebt, aber ich wusste nicht, dass Jesus noch mehr hat für mich, dass der Heilige Geist noch mehr hat für mich, dass in der Bibel noch mehr ist, dass in der Begegnung mit ihm irgendwie noch ein anderes Level gibt. Und ich glaube, egal wo du stehst, wo ihr heute Morgen steht, vielleicht denkt ihr, ja, ich habe das jetzt so erlebt, ich war jetzt 20 Jahre in der Gemeinde, ich war jetzt 10 Jahre in der Gemeinde, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Ich habe das schon erlebt und das ist gut, was ich so mit Gott erlebt habe. Aber inzwischen habe ich den Verdacht, dass es immer noch viel, viel mehr gibt. Und es ist so schön, dass wir mit beiden Füßen so in dem Fluss der Erlösung stehen. Ja? Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir im Heiligen Geist und dann sind wir gerettet. Aber er lädt uns ein, tiefer zu gehen und er lädt uns ein, in seiner Gegenwart zu baden und uns komplett erfüllen zu lassen. Und das ist einfach eine ganz andere Realität. Und darum dürfen wir bitten. Dafür dürfen wir beten. Genau, das ist immer wieder in der Apostelgeschichte, passiert es nochmal. Also wir hatten ja in der Apostelgeschichte 1, Vers 14, sie warten dann einmütig im Gebet, dann passiert Pfingsten, der Heilige Geist kommt, eine Riesenerweckung kommt. Apostelgeschichte 4 lesen wir nochmal, dass sie beten und beten und beten Und sie sagen, streck doch deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, erbebte nochmal die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle voll Heiligen Geistes erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freiheit. Vielleicht hast du schon mal erlebt, du bist getauft mit dem Heiligen Geist. Du hast Jesus ganz deutlich erlebt. Du warst voller Feuer. Aber du merkst, ich brauche das wieder und ich brauche noch mehr. Und mit mir zusammen vielleicht noch andere, die das noch nicht erlebt haben. So war das auch hier. Und dann dürft ihr euch einfach danach ausstrecken, weil Gott will kraftvolle Nachfolger. Er will keine kraftlosen Nachfolger. Er will kraftvolle Nachfolger, dass wir mit Kraft für Menschen beten können, dass wir mit Vollmacht für ihn Zeugen sein können, dass wir sein Evangelium, er hat doch alles gegeben und diese Botschaft müssen alle Menschen hören. Ich finde es so wunderschön hier, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ja, das müssen doch alle hören. Und wenn wir das nur so als Meinung vertreten, ja, also ich glaube ja an Gott und das hilft mir auch sehr und ich bete immer und dann geht es mir irgendwie besser, dann ist das auch schon mutig. Ja, in manchen Kontexten ist das zu sagen schon mutig. Aber wie viel cooler, wenn wir Kraft haben und sagen, weißt du, wir können einfach jetzt Jesus begegnen, willst du? Ich bete mal, kann ich für dich beten? Die meisten Menschen sind dann voll neugierig und geschockt und so, wirklich? Ja, du kannst jetzt seine Kraft erleben. Komm, ich bete für dich. Und wenn dann Gott was bewegt in ihrem Herzen, in ihrem Körper, in ihrem Geist, in ihrer Seele, wow, dann ist es nicht mehr so schwer. Also ich habe da so eine Meinung und du hast ja eine andere. Nee, du kannst Jesus erleben. Der ist hier. Ist hier mit Kraft. Und Jesus sagt nicht, ihr werdet Kraft empfangen und dann werdet ihr meine Theologen sein. Ihr werdet Kraft empfangen, dann werdet ihr meine Prediger sein. Ihr braucht nicht Prediger sein. Ihr braucht nicht alles wissen. Ihr braucht nicht sagen, oh, die werden mir Fragen stellen, ich kann darauf nicht antworten. Das ist nicht der Punkt, ihr werdet Zeugen sein. Ja? Das Wort Zeugen hat ja verschiedene Bedeutungen und Konnotationen, aber was Jesus meint ist, ihr werdet das bezeugen, was ihr gesehen und erlebt habt. Davon dürft ihr sprechen. Nämlich mich, die Wunder, die ihr gesehen habt, die Gebetserhörung, die ihr erlebt habt, die Kraft, die Freude, die ihr erlebt habt, das, was ich tue in eurem Leben, in eurem Umfeld, vielleicht sagst du doch, ich persönlich habe gar kein so ein tolles Zeugnis, aber meine Eltern sind total krass zum Glauben gekommen durch das und das und das. Ja, das ist dein Zeugnis. Das ist der Grund, warum du hier in die Gemeinde geschleppt wurdest und Jesus kennengelernt hast. Du darfst auch davon erzählen. Ich habe mit 19 Jahren meine Jüngerschaftsschule gemacht und da waren Leute, die hatten so voll krasses Zeugnis. Die waren aus Drogen, aus dem Gefängnis oder aus geistlichen Bindungen raus und dann voll on fire für Jesus. Und ich stand da so, ja, ich will auch mein Zeugnis sagen. Also ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen und es war immer alles irgendwie ganz gut. Und dann hatte ich da so ein bisschen Mobbing, das war voll doof, da hat Jesus mir geholfen. Ist das ein Zeugnis? Ja, das ist ein Zeugnis. Ja. Aber wenn dir das nicht reicht, dann sag's Jesus. Dann fang wieder von vorne an. Harre, warte, bete, faste. Sag, Jesus, in 5 Jahren will ich ein ganz anderes Zeugnis zu erzählen haben. Das habe ich gebetet mit 19. Jesus, ich habe gesagt, Herr, in 5 Jahren will ich auch, ich will das sagen, was ich zu sagen habe, aber ich will, dass ich in 5 Jahren was zu erzählen habe, was so groß ist, dass es mich selbst überzeugt. Ich will, dass ich in 10 Jahren was zu erzählen habe, was so gewaltig ist, dass es mir Spaß macht zu erzählen. Ich will nicht da stehen bleiben. Ja, ich gehe in die Kirche, weil meine Eltern Christen sind. Da will ich nicht stehen bleiben. Es reicht mir nicht. Es würde mich nicht überzeugen. Ein Zeuge zu sein, heißt Zeugnis zu geben von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat, von dem, was ich mit meinen Augen gesehen habe, mit meinen Ohren gehört habe, von dem, was Jesus auch heute tun kann. Das ist so wichtig, wenn wir Zeugnis geben, sagen, das hat Jesus für mich gemacht. Dass wir sagen, und er will genauso in deinem Leben wirken. Genau wie er mich gesehen hat, mich kleinen Menschen mit meinen Problemen, meiner Verzweiflung, so sieht er dich. Komm, wir gehen zu Jesus. Rechnet damit, dass Jesus dabei ist. Ja, als er gesagt hat, geht hin in alle Welt, macht zu Jüngern alle Völker, da hat er zuerst gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und am Schluss hat er gesagt, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an das Ende der Welt. Ihr steht da nicht alleine. Jesus hat sich verpflichtet, dass er eure Worte bestätigt. Er hat sich verpflichtet. Versteht ihr das? Ihr dürft mutig sein. Er ist doch da. Also Zeugnis sein, zum Beispiel wie in Johannes 9, 25. Der geheilte Mann sagte, ja, ich weiß jetzt auch nicht, aber eins weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehen kann. Vielleicht sagst du, also ich kann dir auch nicht alles erklären, aber ich weiß, ich war in einer Depression und ich bin frei. Oder ich hatte eine Krankheit, wo die Ärzte gesagt haben, sie können mir nicht mehr helfen, ich bin jetzt gesund. Oder ich hatte einfach überhaupt kein Lebensziel. Ich habe nur so vor mich hin vegetiert und den Alltag gemanagt. Aber jetzt habe ich Freude und ein Ziel vor Augen. Ich habe jetzt Vision für mein Leben. Willst du das auch? Komm, wir beten. So, und wenn wir gewartet haben und wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wenn wir Kraft empfangen haben und wenn wir wissen, ich habe ein Zeugnis, ja? Vielleicht allein schon, wie du den Heiligen Geist empfangen hast und seine Nähe gespürt hast, seine Freude gespürt hast. Das ist ein Riesenzeugnis. Das ist total cool. Wisst ihr, wie sich die Leute sehnen nach so geistlichen Erlebnissen? Wir denken oft, ja, Deutschland ist ja so atheistisch, aber wo auch immer man spricht über so, dass der Geist Gottes irgendwie wirkt, dann werden die Leute voll hellhörig, weil ein großes Interesse jetzt da ist an Spiritualität. Wir müssen vielleicht manchmal gucken, wie können wir das in Worte packen, die nicht gleich so biblisch fremd klingen. Wir können uns mal ein paar Worte ausleihen, die Menschen verstehen können, die sich einfach nach echtem geistlichem, spiritualem Leben sehnen. Und dann werden die ganz schnell für den Heiligen Geist offen. Dann können wir sie, übrigens, wer gibt diesen Geist? Jesus. Na, du könntest ihm mal dein Leben voll und ganz übergeben. Wie wäre es, dann erlebst du was. Das ist krass, wie viele Menschen sich da interessieren für eine lebendige Geistlichkeit. Und dann sagt Jesus, also ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Jerusalem, das war so der Umkreis der Jünger, wo sie gerade waren. Und Judäa war so die grobe Gegend. Ja. Und Samaria, das waren schon so ein bisschen spezielle Leute. Also die waren anders, die haben anders geglaubt, die haben anders getickt. Und die galten eigentlich auch als nicht ganz koscher. Die waren nicht so in Ordnung. Und die Enden der Erde waren für Juden damals undenkbar. Da kann man kaum hingehen. Also da kann man kaum in Kontakt kommen mit den Menschen dort, wegen der vielen, also das war einfach eine ganz andere Welt, logisch. Die Enden der Erde halt. Und manchmal denken wir so, Mission, das fängt am Flughafen an. Wenn so jemand mit Auftrag irgendwo ein fernes Land geht und alles hinter sich lässt und dort dann anfängt, die Sprache zu lernen und die Kultur zu lernen und sich in die Kleidung vor Ort schmeißt und dann anfängt, da Gemeinde zu bauen, das ist Mission. Aber Mission fängt vor der Haustür an. Wir sind gesandt. Jeder Christ ist gesandt. Missionar heißt einfach nur Gesandter. Jesus sendet uns. Jesus sendet jeden, der zu ihm gehört, jeden seiner Nachfolger. Geh in die ganze Welt. Geh zu allen Völkern. Du kannst anfangen, wo du bist, in Jerusalem, in deinem Jerusalem. Das kann dein Bensheim sein, das kann deine Nachbarschaft sein, deine Schule, deine Uni, dein Arbeitsplatz, deine Familie, das ist manchmal echt schwierig. Ja. Das kann dein Jerusalem sein und da kannst du starten. Und dann vielleicht die Bergstraße, vielleicht der Odenwald oder das Ried, das ist dein Judäa. Und vielleicht schickt dich Gott auch ganz speziell zu einem Ort. Vielleicht in ein Land. Vielleicht spürst du es schon lange. Boah, Gott hat da was für mich ganz weit draußen. So habe ich das mit 15 Jahren gespürt und ich hatte keine Idee, was das bedeutet. Als ich mein Leben Jesus gegeben hat, hat er in meinem Herzen gefragt, würdest du mit mir bis ans Ende der Welt gehen? Und ich, ja, aber da hätte ich gern noch ein paar Informationen. Die kamen viel später. Viel, viel später. Und bis dahin hieß es warten, harren, wachsen im Glauben. Ja, lasst uns bereit sein, auf Gott zu harren und wenn er spricht, zu antworten. Wenn er uns seine Geist, seine Kraft schenkt, nicht nur das zu genießen. Manchmal tendieren wir dazu, dass wir sagen, wow, das ist so schön, wenn man den Heiligen Geist spürt und seine Gegenwart und wir genießen, das war ein herrlicher Lobpreisabend und wir alle Christen gemeinsam haben einfach so Zeit mit dem Papa verbracht, das war so schön. Und jetzt geht es wieder in den Alltag. Das ist dann wieder ganz schön anstrengend. sondern dass wir sagen, ja, wir werden aufgetankt mit Kraft und jetzt geht's los. Mein Alltag, mein Missionsfeld, meine Gelegenheit, Zeuge zu sein, meine Gelegenheit, von dem zu sprechen, was ich erlebt habe, meine Gelegenheit, mit Menschen zu Jesus zu gehen. Wisst ihr, die Leute, die haben oft nicht den Glauben, die sind wie gelähmt, geistig. Die können nicht selbst zu Jesus gehen. Jesus ist für alle Menschen gekommen. Er liebt jeden Menschen auf der Welt wie ein Lieblingskind. Dich auch. Aber auch die da draußen, die noch nichts Ordentliches über ihn gehört haben. Die wissen nur, dass der, also in Sri Lanka sieht man manchmal die katholische Kirche mit dem leidenden Jesus am Kreuz. Ah, das ist der tote Gott. Ah, okay, okay. Nein, das ist der lebendige Gott. Komm, wir können ihm begegnen. Komm, lass uns zu ihm gehen. Ja, ich will euch ermutigen, ich will euch herausfordern. Verbringt Zeit in Gottes Gegenwart. Und wenn ihr nicht wisst, wie, dann sagt ihm, er soll es euch beibringen. Er hat es mir beigebracht. Und ich brauche es immer wieder. Ich vermisse im Moment unseren Gebetsraum. Es ist nicht einfach manchmal, wenn das Leben so voll ist und so turbulent und wild und man hat keinen, der auf die Kinder aufpasst. Und man ja, also es gibt optimale Bedingungen und es gibt so ein bisschen schwierigere Bedingungen. Aber wenn wir eine Priorität schaffen in unserem Alltag, meine Priorität ist Zeit zu Gott, ist zu Jesu Füßen. Egal wie wild der Alltag ist, meine Priorität ist Zeit zu Jesu Füßen. Und da bekomme ich die Kraft. Und dann habe ich auch die Power rauszugehen, in meinen Alltag vielleicht. Vielleicht auch speziell Menschen zu suchen von anderen Kulturen, aber das muss nicht sein. Mit Jesus unterwegs zu sein und Menschen, die gelähmt sind, wie dieser gelähmte Mann, den die vier Freunde getragen haben, die wussten, da gehen wir hin und dann erlebt er was. Und so können wir unsere Freunde zu Jesus tragen. Ja, in der Fürbitte, ganz heimlich, still und leise, im Gebetszimmer, aber auch, hey, komm, lass uns beten. Jesus ist hier. Der will dir jetzt begegnen. Jesus, wir danken dir, dass du bei uns bist, alle Tage, bis ans Ende der Welt. Und das ist nicht nur eine schöne Zusage, das ist nicht nur eine nette Idee, die uns ermutigt, die uns Kraft gibt, optimistisch zu denken. Nein, du bist hier, es ist real. Deine Gegenwart ist hier. Herr, und du liebst es, Menschen zu berühren, du liebst es, Leben zu verändern, du liebst es, Krankheiten zu heilen, Herr, du liebst es, Menschen geistig frei zu machen, dass sie für dich leben können, du liebst es, Herr, und wir beten, dass wir dich neu erleben, Herr, dass wir das lernen, in deiner Gegenwart Zeit zu verbringen und dass wir das lernen, von dir Kraft zu empfangen, vielleicht zum allerersten Mal unser Leben ganz dir hinzugeben und zu sagen, ich gehöre dir, alles, was ich bin und habe. Das gehört dir, mach, was du möchtest, aber vielleicht auch jeden Tag neu. Heute, Herr, füll mich, führe mich, gib mir deine Kraft, lass mich ein Zeuge sein, lass mich eine Zeugin sein, lass mich von dem erzählen, den Menschen, was ich mit dir erlebt habe. Vater, ich bete, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst hier. Herr, du weißt, womit wir kämpfen, was ich alles nicht erwähnt habe heute, was wir selber zu tragen haben, was wir selber zu kämpfen haben, wo wir schon bis Wasser uns bis zum Hals steht im Alltag. Und wo wir dich brauchen, allein nur, um irgendwie zu überleben und klarzukommen. Herr, ich bete für die, die sagen, ich komme doch gar nicht mit meinem eigenen Leben klar. Ich bete, Herr, dass sie es schaffen, dir Raum zu machen. Jeden Tag auf dich zu harren und von dir Kraft zu bekommen für den eigenen Alltag, für die eigene Familie, für die eigene, mit der eigenen Krankheit klarzukommen. Neuen Glauben zu haben, dass du im eigenen Leben wirkst, aber auch jeden Einzelnen, Herr, neu ausrüstest mit Kraft und Vollmacht und Feuer, voller Freude von dem zu erzählen, was du getan hast in unserem Leben und andere mitzunehmen, mutig mitzunehmen, mit Menschen zu beten und zu glauben, dass du dich dazu stellst, dass du uns nicht hängen lässt, wenn wir dich bezeugen. Du bist dabei mit Kraft, mit Autorität, mit Leidenschaft und Mitgefühl für jeden einzelnen Menschen. Danke dafür. Amen.